ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Hallo, liebe Musikfreundinnen und Freunde. Es ist Sommer, es ist Juni. Aber heißt das jetzt etwa, dass es nichts Neues mehr zum Eurovision Song Contest gibt, höre ich euch fragen? Mitnichten. Hier ist ESC Update. Wir machen weiter. Wir sind natürlich für euch da. Also setzt euch eure Sonnenbrille auf und freut euch mit mir auf den Sonnenschein des NDR. Thomas Mohr. Hallo.
Ja, hallo, hallo. Lass die Sonne in dein Herz.
Oh, wir sollten mal eine Sommerfolge machen. Nur mit so Sunshine, Sonne in dein Herz Liedern. Das wäre auch schön.
Ja, ja. Da kriegen wir eine Stunde voll.
Easy. Oh, bestimmt, bestimmt. Das ESC-Finale, ihr werdet es wahrscheinlich gesehen haben, ist jetzt 6 Wochen her tatsächlich. Es kommt mir nicht so lange vor, aber es ist so. Thomas, wie viele ESC-Songs aus diesem Jahr sind noch in deiner Playlist?
Ich habe extra mal geguckt, weil ich diese Frage erwartet habe und erstaunlicherweise habe ich noch Songs vom vorletzten und vorvorletzten Jahr drauf. Mit diesem Jahr war ich also insgesamt so ein bisschen unglücklich, aber ich habe noch Baller drauf, Stroblights und Tutta Italia.
Ach ja, das ist schön. Also ich habe bei mir, sind immer so ja die präsent, die ich so als letztes hinzugefügt habe. Und das ist bei mir tatsächlich Essa Diva, was ich erstmal völlig übersehen habe. Aber jetzt so nach 1-2 Monaten bin ich auch mit dem Revamp warm geworden. Und irgendwie, also Spanien hat doch auch bei mir was erreicht. Ich möchte aber gleich mal zu Beginn einen Riesenfass aufmachen mit einem großartigen Funfact, den ich irgendwo im Internet gelesen habe. Da geht es um Gabri Ponte, Tutta l'Italia, hast du ja gerade gesagt. Dieses Jahr ist er im Finale letzter geworden. Gabri Ponte hat genauso oft im Finale 12 Punkte vom Televoting bekommen, wie die letzten 3 ESC-Gewinner zusammen. Gabri Ponte hat 12 Punkte aus Italien bekommen und bei den Gewinnern war das Nemo einmal aus der Ukraine. JJ nicht und auch Lorraine nicht. So, was sagt uns das jetzt? Ist jetzt Gabri Ponte eigentlich der Sieger der Herzen oder was schließen wir daraus?
Ja, man kann daraus schließen, dass wenn man Sanremo-Knaller dahin schickt, auf jeden Fall einmal 12 Punkte bekommt. Ansonsten sagt es eigentlich nicht viel mehr, außer das, was ja dein Thema auch schon in den letzten Sendungen immer war, dass die in den vergangenen 3 Jahren hatten wir Jury-Sieger und kein Publikumssieger.
Ja, dieses mit dem Voting und dem Abstimmungsverhalten, wir haben das ja hier schon sehr früh gesagt, dass da irgendwie vielleicht ein bisschen was im Argen liegt und mittlerweile sind da ja auch noch andere drauf gesprungen. Das ist auch ein Thema von uns heute. Genau, wir haben letztes Mal unter anderem ja darüber gesprochen, wie man das Televoting vielleicht ein bisschen reformieren könnte oder sollte. Ich bin auch weiter voll dafür. Und wir haben aber auch Reaktionen bekommen auf unsere letzte Folge. Da gab es aber auch eine Zuschrift, die gar nicht damit einverstanden war, was ich gesagt habe. Also, dass ich gesagt habe, Israel zum Beispiel habe vor allem wegen trotz Voting das Tele gewonnen und ist eben am Ende Zweiter geworden. Genau, da hatten wir eine Zuschrift, die nicht einverstanden war, dass wir das irgendwie so abtun, sag ich mal. Oder ja. Ich zumindest.
Ja, ja. Generell finde ich die Formulierung trotz Vote suboptimal. Wenn man das das unterstellt so viel. Wenn man sagt, einfach emotionales Voting, trifft es das irgendwie mehr? Ich würde deswegen eher von Sympathievote sprechen. Und Sympathievotes, vielleicht sogar von einer Minderheit, machten meines Erachtens auch das Kalusch-Orchestra zum Sieger und Lordi.
Lordi, das ist interessant. Das ist ja wieder ein ganz anderes Thema.
Das ist eine ganz spitze Zielgruppe, die aber dann gesammelt dafür anruft. Deswegen glaube ich, dass das so war.
Ich habe es gesagt, es gibt auch andere, die dieses Voting-Ergebnis so ein bisschen anzweifeln. Das ist ein Thema heute bei uns. Es gab nämlich einen Brief von EU-Parlamentariern, die sich deswegen an die EBU gewendet haben, also die Organisation, die den ESC ausrichtet. Darüber sprechen wir. Außerdem sprechen wir natürlich heute über Österreich und die Bewerber für den ESC 2026. Wird es Wien oder doch was ganz anderes? Wir schauen uns mal an, wer sich da so gemeldet hat, auch wer sich da so Absurdes gemeldet hat. Und wir zwei diskutieren über einen Mann namens Sergio Jaén, du lernst gerade Spanisch, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, also ich habe es mittlerweile auch gelernt, ja, so muss man es machen. Also das G, wenn dann I oder so kommt, da wird immer wie CH gesprochen und
Okay. Also Sergio Jaén, der macht aktuell wohl die gefragtesten ESC-Stagings, unter anderem auch das von JJ. Wir schauen uns mal seine Bildsprache an und sprechen darüber, was das mit dem Wettbewerb macht. Wir haben aber jetzt nicht nur diese eine negative Nachricht bekommen, wir haben auch positive. Ich habe eine physische Postkarte erhalten, die an den NDR geschickt wurde. Schau, hier ist sie. Ich habe sie hier.
Ganz eng beschrieben.
Aber wirklich.
Um den Platz optimal zu nutzen, das habe ich früher auch mal gemacht.
Und diese Postkarte ist von Stefanie aus Hessen. Herzlichen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das an diesem Riesensender ankommt in meinem Postfach, wenn man hier eine hinschickt. Aber tatsächlich ja. Dankeschön. Sie schreibt, sie hat erst vor einigen Wochen unseren Podcast entdeckt, findet ihn toll und hat mich dann sogar auf ihrem, so schreibt sie es, Haus Sender HR Info gehört und mir deshalb geschrieben. Ich habe nämlich bei HR Info in der ESC-Zeit in Basel auch ein Interview gegeben, in dem ich natürlich, wie sollte es anders sein, auch über Politik gesprochen habe. Das wollen wir ja alle, wenn wir beim ESC sind. Und das scheint dir gefallen zu haben. Ich habe da erzählt, warum Israel teilnimmt und auch ein bisschen Unverständnis geäußert, warum wir ausgerechnet beim ESC diese Frage immer wieder stellen, wo doch Israel auch sonst nirgends ausgeschlossen ist, wenn wir zum Beispiel mal auf Sportveranstaltungen blicken. Ich verlinke euch die Sendung einfach mal, HR Info Kultur, lest ihr hier in der Podcast-Beschreibung. Und da ist mir in dem Zusammenhang mal aufgefallen, ja okay, wenn man uns jetzt Feedback geben will, es gibt ja eigentlich gar keine so richtige Möglichkeit.
Ja, da fragt man sich natürlich, warum, lieber Marcel? Es hat eine Begründung, ne?
Wir hatten mal eine. Wir hatten mal ein Formular tatsächlich auf eurovision.de unter unseren Podcast-Folgen. Also auf eurovision.de findet ihr ja immer, zu jeder Folge findet ihr ausführlich, worum geht es. Und darunter war immer so ein Kommentarformular. Und das haben wir seit 3 Jahren nicht mehr. Seit dieser ganzen Diskussion rund um Electric Callboy. Weil wir da wirklich einfach zugeflutet wurden mit Dingen, die einfach auch nichts mit dem Podcast zu tun haben. Und im Übrigen kam über dieses Formular auch immer irgendwie, ich möchte mich für den ESC bewerben.
Das war halt die einzige Adresse, die mal überhaupt auffindbar war. Und dann kamen halt auch alle möglichen Bewerbungen dafür, wie irgendwelche Familiengruppen sich dann dafür bewerben wollten für den ESC.
Ja, und das war immer ganz toll, aber das war auch irgendwie nicht zielführend. Deswegen haben wir das damals abgeschafft. Und ich würde einfach sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, macht das gerne bei Instagram als Direktnachricht an Thomas oder an mich. Wir lesen das, wir sehen das. Wir antworten, macht das, falls ihr keine Postkarten schreiben wollt, aber selbst Postkarten kommen an, das haben wir gemerkt. Und noch eine Kleinigkeit aus der Kategorie Wir über uns. Ihr wisst ja, der ESC ist ab jetzt Sache des Südwestrundfunks. Der NDR hat den Wettbewerb an den SWR abgegeben. Wir sind hier mit diesem Podcast noch so ein bisschen in der Schwebe, aber damit es für uns und für euch jetzt wenigstens ein bisschen Planungssicherheit gibt, haben wir jetzt einfach mal beschlossen, dass wir weitermachen.
Ja, solange uns keiner aufhält, auf jeden Fall erstmal bis Ende des Jahres versuchen wir durchzuhalten.
So ist es. Bis Jahresende, wie gewohnt, meistens am letzten Samstag im Monat, außer im Dezember, da wahrscheinlich dann der vor Weihnachten. 19.05 Uhr immer im Radio bei NDR Blue oder ab dann eben auch überall, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich sehr auf diese Folge heute mit dir und mit unseren Korrespondenten. Wir haben mehrere. Wir schalten zu unseren ARD-Korrespondenten in Brüssel und in Wien. Ich denke, das wird sehr spannend. Wir fangen gleich damit an und fragen uns mal, wo in Österreich findet der ESC 2026 statt, nach dem Sieg von JJ und Wasted Love. I'm an ocean of love and you're scared of water. You don't want to go under, so you let me go under. I reach out my hand, but you watch me grow distant. Drift out to the sea and far away in an instant. You left me in the deep end. Österreich 2026, da findet auf jeden Fall der ESC statt und es gibt tatsächlich ja schon genaue Daten, wann was passieren soll. Bis zum 4. Juli können die Bewerberstädte ihr Konzept beim österreichischen Rundfunk ORF einreichen und dann, so etwa 8. August steht im Raum, soll tatsächlich schon der Sieger verkündet werden. Und am 16. oder 23. Mai 2026 soll das ESC-Finale stattfinden, wobei ich da wegen Fußball, DFB-Pokal im Gegenprogramm, aktuell ganz stark auf den 16. Mai tippe. Dem geht man ja eigentlich immer aus dem Weg. Aber wo reisen wir denn jetzt hin in Österreich? Das soll uns mal unser Korrespondent erklären. Oliver Schosch in Wien, hallo.
Hallo, schöne Grüße aus Wien.
Wenn wir uns mal diese Liste der Bewerber so anschauen, finde ich, gibt's vor allem zwei, die man ernst nehmen kann. Für mich sind das Wien und Innsbruck. Wien hatte den ESC ja gerade erst, 2015 nämlich, fand der in der Wiener Stadthalle statt. Und für mich persönlich ist Wien eigentlich auch die einzig richtige Wahl für den ESC, weil ich weiß, dass die Stadt das handeln kann. Was hörst du denn aus Wien? Wie erpicht ist man, diesen ESC wieder auszutragen?
Ja, also Wien gilt schon so ein bisschen als der Top-Favorit und die Hauptstadt will den ESC auch wieder haben nach 2015. Die Kulturstadträtin von Wien, Veronika Kaup-Hasler, hat gesagt, die Arme Wiens sind offen für Europa und den ESC 2026 und wenn die Arme Wiens offen sind, dann kann man nicht widerstehen wahrscheinlich. Der Bürgermeister Michael Ludwig hat gesagt, wir haben ja 2015 schon bewiesen, dass wir ein internationales Großereignis mit Professionalität, mit Gastfreundschaft und kultureller Strahlkraft ausrichten können. Wien ist natürlich weltweit eine einzigartige Kulturstadt, wenn man bedenkt, welche Musiker hier im Laufe der Geschichte gelebt und gewirkt haben. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Strauss, Bruckner, Brahms, Mahler, Schönberg, also weltbekannt als Musikstadt.
Und JJ.
Und JJ kommt auch aus Wien. Und die Wiener können das alles auch mal super verkaufen in Kombination mit dem ESC. Aber das alles gab es halt schon 2015 und man könnte ja auch mal was anderes in Österreich präsentieren.
Ja, Marcel und ich haben an 2015 auch besondere Erinnerungen. Marcel war zum ersten Mal beim ESC damals als Volunteer noch und ich war damals im ARD-Pool, also das ist ja dein Job, den nächstes Jahr zu leiten, da wäre ich sozusagen in deinem Team gewesen. Als Bewerber haben wir dann ja auch noch Innsbruck, das ist ja die fünftgrößte Stadt in Österreich, in Tirol, direkt da am Berg gelegen, wir kennen das ja auch mal von der Fee-Schanzentournee, aber Innsbruck ist kleiner als die diesjährige Austragungsstadt Basel, wäre da ein ESC überhaupt möglich?
Also ich würde sagen, es wäre sehr gut möglich und wenn man mich fragen würde, ich wäre sogar für Innsbruck. Also ich bin, ich oute mich mal hier als Innsbruck-Fan, denn okay, Innsbruck hat nur 130.000 Einwohner, Österreich hat halt außer Wien keine echten Metropolen, aber Innsbruck ist schon eine bedeutende Stadt in Österreich. Es ist die Hauptstadt von Tirol, dem Bundesland mit den meisten Touristen in Österreich. Innsbruck ist das Wintersport-Mekka, du hast es schon genannt, Vier-Schanzentournee, dann zweimal die Olympischen Winterspiele gab es in Innsbruck. Es ist eine sehr schöne Stadt mit einer kleinen, kompakten Altstadt mit spektakulärem Bergpanorama im Hintergrund. Und ich finde, die könnten dann die ESC-Fans so komplett in Beschlag nehmen. Und in der 2-Millionen-Einwohner-Stadt Wien würde sich das Ganze viel mehr verlaufen. Ich habe ja auch mal gehört, dass zum Beispiel der ESC in Liverpool ganz toll gewesen sein soll. So eine kleine, kompakte Stadt mit einem zentralen Kneipenviertel, da ist die Atmosphäre manchmal besser, als wenn sich dann in so einer Metropole wie London verläuft.
Ja, das Plus für Innsbruck ist natürlich, dass das Österreich-Szenario so transportiert, was man in Wien über die Kultur und die Historie hat. Aber wenn man dieses Bergpanoramen will, das ist natürlich dann für Innsbruck das Plus.
Kann man die Bühne aus Basel gleich nochmal verwenden.
Ist doch auch schön. Das stimmt.
Außerdem gibt es ja auch noch andere Bewerbungen, unter anderem auch so eine Doppelbewerbung. Ich frage mich ja ganz ehrlich immer, warum man eigentlich sowas macht. Also das ist immer so einigermaßen aussichtslos, aber wir können ja mal draufschauen. Wels und Linz bewerben sich gemeinsam. Das sind zwei Städte in Oberösterreich. Was sehen deren Pläne vor?
Also das Konzept sieht so aus, Wels stellt seine moderne Messehalle zur Verfügung und Linz macht dann Public Viewing. Also ich kann mir das nur so erklären, man hat sich in Oberösterreich gesagt, lass uns das mal machen, wir haben die beste Halle in Wels. Aber es ist halt eine kleine 60.000 Einwohnerstadt, ziemlich unbedeutend. Dann motzen wir unsere Bewerbung noch auf, indem wir sagen, es gibt da noch viel Trara in der oberösterreichischen Hauptstadt Linz. Sie hat immerhin 200.000 Einwohner. Da gibt es zum Beispiel an der Donau gute Flächen, wo man Public Viewing machen kann. Im letzten Jahr hatten wir da zum Beispiel in Oberösterreich das Anton Bruckner Jahr. Da haben sie eine Riesenbühne mit tollen technischem Sound da an der Donau aufgebaut. Das macht schon was her. Aber ich frage mich halt, als ESC-Besucher ist es wirklich so toll, wenn man dann zwischen zwei Städten 30 Kilometer hin und her pendeln soll, um das ganze Event mitzunehmen, dann doch lieber kurze Wege in Innsbruck.
Ja, 30 Kilometer hatten wir zuletzt zwischen Malmö und Kopenhagen, oder? Das dürfte doch auch so ähnlich gewesen sein. Und dann gibt es auch noch die ganz kleinen. Also so Städten und Gemeinden, von denen ich noch nichts gehört habe. Stichwort Premstetten und was wir da noch alles haben. Also was haben wir noch so für Exoten unter den Bewerbern?
Also ich fand ja am lustigsten die Bewerbung von Oberwart, die gesagt haben, wir sind die zweitgrößte Stadt des Burgenlands. Ich war neulich in der größten Stadt des Burgenlands, das ist Eisenstadt mit 15.000 Einwohnern und Oberwart hat ganze 8.000. Und jetzt kam dann die Meldung, Oberwart steigt aus dem Rennen aus. Der Bürgermeister sagte dem österreichischen Rundfunk ORF, wir haben die Anforderungen zugesandt bekommen und uns entschieden, dass wir uns nicht bewerben werden, denn wir haben keine Halle, wo 10.000 Personen Platz haben. Also man hat dann festgestellt, dass das Kolpinghaus in Oberwart dann doch zu klein war. Nee, also Spaß, die hätten schon eine Halle gehabt, die Burgenlandhalle mit bis zu 6.000 Sitzplätzen. Aber auch da ist halt die Frage, ist es wirklich so cool, wenn ESC-Besucher aus ganz Europa dann in Oberwart abhängen?
Ja, du hast eben das Stichwort schon genannt, ORF. Das muss ja alles auch noch produziert werden vom ORF. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja europaweit unter Druck. Und in Österreich ist die politische Konstellation ja auch ein bisschen kompliziert. Wie sieht das denn aus? Wie stellt sich der ORF zum ESC?
Also der ORF hat erst einmal gejammert, denn der ORF ist ja auch knapp bei Kasse. Der ESC in Basel hat ja 60 Millionen Euro gekostet. Und da gab es die Meldung, der ORF fiebert dem Song Contest Finale mit wirtschaftlicher Sorge entgegen.
Ja, okay. Sorgenfieber. Ja.
Mhm. Genau. Wir können uns mal anhören, was die ORF-Programmdirektorin Stefanie Greuß-Horowitz gesagt hat im Interview mit heute.at.
Man tritt an zum Song Contest, um ihn zu gewinnen. Und wenn man dann gewinnt, dann darf man nicht wehleidig sein und sagen, jetzt können wir uns aber eigentlich nicht leisten. Also wir werden natürlich uns bemühen, in den Budgets das abzubilden. Das wird nicht einfach werden, gebe ich schon zu. Da wird jetzt auf unser nächstjähriges Budget werden Veränderungen auf uns zukommen, weil wir vielleicht nicht alles so umsetzen können, wie wir das aktuell geplant haben. Dazu kommt, wir haben auch noch eine Weltmeisterschaft nächstes Jahr und die Olympischen Spiele. Also das Publikum braucht sich auf alle Fälle mal keine Sorgen machen, dass nicht viel los sein wird im Programm. Aber für uns im Management ist es schon jetzt ein Kraftakt, den wir da zu stemmen haben und den man auch ernst nehmen muss als Herausforderung.
Ja, und noch ist nicht ganz klar, welche Kosten da genau auf den ORF zukommen. Das hängt ja auch vom Veranstaltungsort ab und der ist ja noch nicht bekannt.
Aber wie ist denn so grundsätzlich der Tenor in Österreich, auch abseits des ORFs? Also ist das jetzt wirklich Freude über den Sieg so bei den Leuten oder ist es eher so die Verzweiflung, weil alles so viel kostet und weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben sparen muss? Also wie denken denn die Leute darüber?
Ja, so wie es immer ist. Also als Österreich gewonnen hat, ich war da beim Public Viewing in einem großen Kulturzentrum mit 6.000 Leuten in Österreich. Die haben natürlich in Wien, die haben natürlich gejubelt und war erstmal froh, dass Österreich gewonnen hat und dass alles dann nach Österreich schaut im nächsten Jahr. Da ist man erstmal stolz. Aber es ist nicht so ein Riesenthema, weil man ja schon 2015 Veranstalter war. Also wenn in unserem Berichtsgebiet hier am Balkan, wenn zum Beispiel, muss ich mal vorstellen, da hätte zum Beispiel Albanien gewonnen oder Kroatien, das wäre natürlich das absolute Thema. Die wären ja mächtig stolz. Aber dann eben gäbe es eben böse Töne und Kritik, weil das bunte, queere Volk des ESC-Publikums dann kommt und diese Gesellschaften Kroatien, Albanien dann doch recht konservativ und religiös sind. In Österreich läuft das alles deutlich ruhiger und abgeklärter. Ja, und über Finanzen machen sich vor allem diejenigen Sorgen, die mit der Organisation und dem Budget zu tun haben.
Also es ist im Prinzip so ein, ach ja, haben wir schon wieder gewonnen, naja.
Ja, die sind verwöhnter als die Deutschen, was das angeht. Der Sieger JJ hat bei uns im Podcast gesagt, dass er das Ding gerne moderieren würde. Wie wird dann die Rolle von JJ in Österreich diskutiert?
Ja, also bei JJ, da gab es ja viel Kritik, weil er eben gesagt hat, er wünscht sich den ESC in Wien und sagte dazu, ohne Israel. Da gab es einen großen Aufschrei, auch österreichische Politiker haben sich da geäußert, er solle doch die Klappe halten und sich aus dem politischen Konflikt dort raushalten. Viele haben ihm Naivität vorgeworfen. Also JJ dachte halt, er wolle ein Zeichen setzen gegen die Zehntausenden Toten im Gazastreifen. Das war dann eben die große Diskussion, die man jetzt mit JJ hatte. Soll der nochmal irgendwie in Erscheinung treten oder nicht? Aber das hat sie jetzt eben auch beruhigt. Jetzt konkret, welche Rolle JJ spielen wird, das ist noch völlig unklar. Also er wünscht es sich natürlich, da auf der Bühne zu stehen und auch zu moderieren. Aber auf jeden Fall wird er natürlich seinen Gewinnersong präsentieren, das ist klar.
Genau, das hat er auch in dem Interview mit uns gesagt. Letzte Folge ESC Update, hört er gerne nochmal rein. Wo will der denn eigentlich am liebsten hin? Hat er sich schon geäußert? Möchte er gerne nach Oberwart oder was ist JJs Favorit?
Ja, das können wir uns mal anhören. Genau diese Frage hat ihm die Wiener Zeitung gestellt, wo er denn gerne den ESC 2026 hätte.
Oberwart oder Wien? Wien.
Ja, also man muss ja schon ganz schön brusten vor Lachen.
Super also, Auswahl auch an der Stelle.
Ja. Aber ich glaube auch bei Innsbruck würde er sagen, lieber Wien. Er kommt halt aus Wien und er hat sich auch schon ganz klar für seine Heimatstadt ausgesprochen.
Ja, also für mich, ich würde mich ja auch für Wien aussprechen. Thomas, du glaube ich auch.
Auf jeden Fall, ja.
Oliver, du hast gesagt, du würdest es am liebsten in Innsbruck haben, wahrscheinlich am 16. Mai. Das ist jetzt mal meine Interpretation 2026. Was glaubst du denn, was ist das Realistischste? Wofür wird sich der ORF in Abstimmung mit der EBU entscheiden?
Also ich sag sogar 50-50 zwischen den beiden. Also ich bin klar für Innsbruck, weil Wien, das wäre halt wieder die Stadthalle, weil das irgendwie das Wahrscheinlichste ist, was dann möglich ist. Also wieder dieselbe Veranstaltungsstätte, wieder dieselbe Stadt. Ich würde sagen, Innsbruck wäre doch mal andere Bilder, Alpenpanorama, wirklich schön kompakt. Die Fans sind da alle in einer kleinen Altstadt und sehen sich und treffen sich in den ganzen Kneipen. Es verläuft sich nicht so wie in Wien. Also und Innsbruck hat sogar zwei denkbare Optionen. Einmal die Olympiahalle mit 14.000 Plätzen, das Tivoli-Stadion auch mit so ähnlich vielen Plätzen. Also da gibt es die Möglichkeiten. Ich wäre für Innsbruck.
Okay.
Ja, sehr schön, sehr schön. Dann treffen wir uns nächstes Jahr, also irgendwo in Österreich, würde ich mal sagen. Und mir würde als Metropole Wien auch gut zu Gesicht stehen. Die Stadt ist einfach so wunderschön, kann man gut der Welt zeigen. Aber warten wir mal ab.
Ja, warten wir ab. Ganz herzlichen Dank nach Wien, Oliver Schosch. Liebe Grüße, danke.
Alles klar, danke. Tschüss.
Tschüss.
Der Beitrag aus Zypern dieses Jahr 2025, Theo Evan mit Sch, komplett unterbewertet. Ja, meiner Meinung nach hat ganz knapp das Finale verpasst, weil Gabri Ponte aus San Marino, ja, der von vorhin, auch im Halbfinale 12 Punkte aus Italien bekommen hat. Naja. Hatte dann 2 Punkte mehr als Zypern auf Platz 11. Thomas, der Beitrag aus Zypern ist jetzt unser Thema, wie auch einige andere. Denn Zypern wurde, wie auch JJ aus Österreich und Erika Wiegmann aus Finnland, von Sergio Jaén inszeniert. Und der Spanier ist seit dem vergangenen Jahr ESC-Fans ein Begriff, denn da hat er aus der komplett hoffnungslose Nummer Doomsday Blue von Bambi Thug aus Irland einen 6. Platz geformt. Dank einer Wahnsinnsinszenierung, das war wirklich, das muss man so sagen, etwas, was man noch nie auf der ESC-Bühne so gesehen hat. Und du hast dich jetzt ein bisschen mit diesem Choreografen, was ist er denn, Filmemacher beschäftigt. Wer ist das, wo kommt der her?
Ja, das ist ein Spanier, der in England aktiv ist und er hat tatsächlich, kommt tatsächlich vom Film her. Und das ist, deswegen reden wir auch rüber, weil er nochmal wieder verstärkt hat diesen Trend, dass einzelne Auftritte beim ESC aussehen wie Musikvideos. Und ja, das fing ja nicht mit ihm an, das hat er nicht erfunden. Also da, den Erfinder würde ich da nennen, Frederik Benke-Rüttmann, der damals für Montsalmer Löw Heroes mit dieser Videogeschichte, da fing es an. Da tatsächlich in Österreich, da sind wir wieder in Österreich fing es an und das ist so ein Trend, dass viele erfolgreiche Acts halt eine sehr ausgefeilte Choreografie haben und da ist Sergio Jaén letztes Jahr wirklich aufgefallen, weil er aus diesem Nichts-Song Platz 6 gemacht hat, ja. Und natürlich war er in diesem Jahr wahnsinnig begehrt, also konnte sich tatsächlich aussuchen, für welche Länder er arbeitet und seine Vergangenheit ist tatsächlich, er kommt vom Film, er sieht das filmisch, hat Musikvideos gemacht, macht aber auch Auftritte von großen, choreografiert aber auch Auftritte von anderen großen Stars bei Unterhaltungsshows.
Ist das denn jetzt wirklich aktuell ein Trend, dass ESC-Inszenierungen immer filmischer werden? Also hast du das in den vergangenen Jahren auch schon so gesehen?
Sagen wir so, wir stellen uns ja immer vor, wenn ich den Job machen würde, was würde ich machen? Und ich hätte mir tatsächlich, ich hab schon nach Irland gleich nachrecherchiert, wer hat das gemacht? Also ich hätte auch ihn angeschrieben als erstes. Denn vom Produzentensicht kriegt man den Song ja mehr oder weniger geliefert. Man hat ein Verfahren oder so, dass das läuft. Aber wenn man noch was rausholen will, anschließend geht das nur durch PR, Öffentlichkeitsarbeit oder eben durch einen Auftritt. Und deswegen würde ich da auch mal versuchen, moderne, angesagte Wege zu gehen. Es muss ja nicht immer zum Erfolg führen. Wir haben auch Songs mit tollen Inszenierungen gesehen oder aufwendigen Inszenierungen oder ja, wo viel Gehirnschmalz drin steckte, die trotzdem nicht weitergekommen sind. Der Song, um zu gewinnen, muss der Song immer noch gut sein. Aber eine gute Inszenierung, sage ich immer, kann plus 10 bis 15 Plätze ausmachen.
Ja, also Zypern ist ja schon so ein Beispiel. Theo Evan ist nicht ins Finale gekommen. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass diese ganze Inszenierung mit Theo Evan und diesem Klettergerüst, also es gab da ja so Stäben, so mit Metallstäben, die wurden dann immer so nach links und rechts gekippt und er und seine Tänzer sind dann da so rumgeklettert. Und das sollte ja erinnern an diesen vitruvianischen Menschen von Da Vinci, also diesen Mann mit den vielen Armen und ich glaube auch mehreren Beinen, wenn mich alles täuscht. Also wurde das diesem Song aufgedrückt? Das ist ja eigentlich die Frage. Hat das wirklich gepasst?
Bei Zypern habe ich zuerst Fotos gesehen von der Probe, wie die halt publiziert werden. Und ich war begeistert. Ja. Und dann sah man gleich diese Parallelen zu Leonardo da Vinci und war super gespannt. Aber unterm Strich muss man sagen, dieser Auftritt ist komplett kaputt inszeniert worden. Ja. Also das kann eben auch passieren im Übereifer. Ja. Dass man dann das Konzept ist natürlich vollkommen draufgesetzt. Also es hat doch gar nichts damit zu tun, glaube ich. Wäre auch egal, das muss man ja auch erstmal erkennen. Die Fotos sahen toll aus, so wie diese Gittergatter und Streben da in Bewegung waren, war das fürchterlich. Die waren nur mit sich selbst beschäftigt, nur mit der Inszenierung und da konnte man überhaupt keine Emotion. Bei der Musik ist es sowieso schwierig, eine emotionale Nähe aufzubauen. Und wenn man dann noch sowas macht, das war dann eine Fehlentscheidung. Also es ist nicht das Siegerkonzept für jeden Auftritt.
Es gibt so schöne YouTube-Videos namens Overthinking Eurovision, auf die ich komischerweise dieses Jahr erst gestoßen bin. Und die hatten genau das auch zum Thema, dass da wirklich die Annahme besteht und die konnten das auch mehr oder minder, nein, nicht belegen, aber die hatten da schon auch Indizien für, dass diese ganze Nummer mit dem vitruvianischen Menschen einfach die Idee war von Sergio Jaén. Und der Song sollte eigentlich um was ganz anderes gehen. Und dann kam er aber mit dieser Inszenierungsidee um die Ecke und man hat gesagt, ja, okay, dann ist das jetzt eben unser Thema. Dann machen wir das jetzt so. Obwohl, wenn man sich mal den Songtext anguckt von Zypern, das ist ja so ein Rätsel. Und das habe ich auch so gemocht an Zypern. Dann ist diese Auflösung, es hat sich jetzt um diese Zeichnung von Da Vinci gedreht, irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Ja, Österreich haben wir vorhin schon gehört. Ich habe mich oft genug über Österreich ausgelassen. Diese Inszenierung, natürlich war die ein Hingucker. Und natürlich war auch das besonders. JJ war da ja auf einem Schiff, in Seesturm, in Schwarz-Weiß die ganze Zeit und in 4:3 die ganze Zeit. Da muss ich ja aber auch sagen, ich fand es zu viel. Findest du, JJ hat trotz oder wegen dieser Inszenierung gewonnen?
Wenn wir mal auf diese Inszenierung gucken vom Jahr vorher von Nemo, das war jetzt ein anderer Choreograf, das war
Benke Rüttmann.
Ja, genau.
Der von Montsalmer Löw.
Der andere Gute, ja. Also Da sage ich.
Viele gute Choreografen.
Ja, da, bei Nemo, glaube ich, hat die Inszenierung das entscheidende Plus zum Sieg gebracht.
Glaube ich auch.
Und bei JJ, der war halt so extraordinär wegen seiner wirklich außergewöhnlichen gesanglichen Fähigkeiten. Da, man hat ja anschließend seine Siegerperformance gesehen. Da stand er halt nur neben diesem Pokal und hat gesungen. Das war mindestens genauso gut. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass er sogar ohne diese Inszenierung gewonnen hat.
Wie viele Trophäen hat JJ eigentlich schon zerdeppert? Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber da habe ich doch neulich wieder irgendwas gesehen.
Aktuell ist gerade wieder eine kaputt.
ja, und bei JJ fand ich es ja auch nochmal herausfordernd. Also man muss ja erstmal überhaupt eine Idee haben, diesen Song zu inszenieren, weil Wasted Love halt, finde ich, kein greifbares Thema hat. Das ist jetzt nicht so eigenständig, wie zum Beispiel es auch bei Nemo, wo es ja wirklich um Nemos Lebensgeschichte oder so ging. Bei Wasted Love ist das ein bisschen offener gehalten, nicht so ganz greifbar. Deswegen muss man da ja auch erstmal eine Idee haben, was will man eigentlich zeigen. Und die Idee Schifffahrt und Schiffbruch und so ist vielleicht auch jetzt sehr aus der Luft gegriffen, aber es ist zumindest eine, die einem natürlich auch helfen kann, diesen Song irgendwie zu verstehen oder mitzunehmen.
Und da haben die das natürlich insgesamt vom Corporate Design und Corporate Identity perfekt durchgezogen. Ja, das hatte JJ bei uns erzählt, ne? Dass er gleich gesagt hat, ich will ihn und ihm angeschrieben hat und dann kam gleich das fertige Konzept und dann hatten die halt eine Grundlage, auf denen sie diesen ja künstlichen Act JJ aber perfekt aufgebaut haben, weil in dieser Bildsprache war auch das Video gefilmt und man hatte, deswegen war dieses ja, Papierboot auch schon so eingeführt. Und ja, Ocean of Love, das war ja das ist ja die Inspiration.
Stimmt.
Von alledem. Und das ist ja auch Ocean of Love. Und wie ging es weiter? Das
konntest du I'm an ocean of love, but you're scared of water.
Genau. Das war, glaube ich, dann ne, die Inspiration für diese ganze Inszenierung.
Ja. Hat er ja weit gelesen im Text, sehr gutes Sergio.
Du, ich habe gleich eine Idee. Er hat gleich losgelegt. Ja, und so läuft's dann. Ne?
Die österreichische Delegation hatte tatsächlich auch so Papier, also als Presse-Goodie hatten die so Papiere dabei mit so einer Faltlinie und da konnte man sich eigene Schiffe basteln. Das ist auch eine sehr kostengünstige Art des Merchandise übrigens. Aber wir haben ja JJ auch zum Interview eingeladen, Speeddate, und wir haben ja mit ihm auch noch eine Aktion gemacht, könnt ihr euch alles noch auf YouTube angucken. Da kam ja nicht nur JJ und der Head of Press von Österreich vorbei, da kam ja auch noch Thea zu uns, die den Song geschrieben hat und diejenige, die Social Media für JJ gemacht hat, habe ich dir schon erzählt, wer das war? Das war Felicia Lu.
Ach.
Die war dafür zuständig, JJ Social Media technisch zu betreuen. Und die war plötzlich auch da. Ich dachte, was ist denn hier los?
Ja, also, Felicia Lu, muss man sagen, war mal Bestandteil der deutschen Vorentscheidung.
Zweimal. Ne? Ja.
Zweimal sogar. Ja, ja, stimmt.
Zuletzt mit Anxiety, toller Song. Aber ja, hat Social Media für JJ gemacht und war jetzt auch so ein bisschen beim ESC dabei. Nicht nur dieser Sergio Jaén ist ja einer, der vom Film kommt. Du hast noch ein bisschen weiter recherchiert. Auch die Bühnengestalterin der Ukraine hat so einen Hintergrund.
Ja, also zumindest die vom vergangenen Jahr, Tano Muino. Die hat Musikvideos für Katy Perry und Lady Gaga gemacht. Also ganz in den USA, eine ganz bekannte Frau, ganz oben in der Kategorie. Und da merkt man eben auch, das Visuelle ist im Vordergrund. Und denk an Mama Teresa. Ja, es ist wirklich Ikon.
Teresa Maria, schön.
Wie sie diese Treppe hochkommt und diese ja, Sternen- oder Bombenhagel da runterfliegt und dann im Gegenschuss. Also das sind Bilder, an die man sich sein Leben lang erinnert. Und deswegen würde ich, wenn ich das entscheiden müsste, auch zu einem dieser drei jetzt genannten tatsächlich Creative Directors tendieren, weil die gerade State of the Art sind. Also in den 2000ern, da hatten wir das Dream Team aus Griechenland und so, da hatten wir andere Leute, die tatsächlich mehr so den Auftritt gefeilt haben, dass es so ein Auftritt war. Bei diesen visuellen Themen sind die drei tatsächlich federführend, würde ich sagen.
Ich finde ja, die meiner Meinung nach beste Inszenierung von Sergio Jaén dieses Jahr, das ist die eine, die nicht nach Film aussah, nämlich die von Erika Wiegmann aus Finnland. Und Sergio Jaén war auch schon beim finnischen Vorentscheid beteiligt, da gab es viele tolle Inszenierungen, unter anderem Made of von Goldilocks. Schaut euch das mal an, das ist, finde ich, die beste Performance gewesen aus den Vorentscheiden dieses Jahr. Fantastisch, aber eben auch Erika. Was hat denn ihre Performance für dich ausgemacht?
Ja, sie als starke Frau ins Zentrum gestellt. Und dann noch diese spitzfindige Sexualisierung mit diesem
Subtil
Mikrofon.
Ist das.
Ja, ja, okay, da hat jede Person bestimmt auch eine andere Interpretation, ob das so subtil oder platt ist. Mir hat es natürlich wahnsinnig gut gefallen und am ikonischsten, fast noch ikonischer als dieses Mikrofon am Ende dieses Großes ist dieser Stage Walk von ihr gewesen. Ich bin ein großer Fan von Walks von Frauen auf der Bühne, von starken Frauen. Und allein wie sie da diesen Mikrofonständer hinter sich her schleppt und 4 Sekunden auf die Kamera zuläuft, das ist für mich auch das Highlight der Performance. Und darauf muss man erstmal kommen. Und ich glaube, er stellt sich in seiner Selbstdarstellung, sagt Sergio auch, dass er ein queerer Künstler ist. Er legt also Wert darauf, als queere Person wahrzunehmen, wahrgenommen zu werden. Und wie er diese starke Weiblichkeit dargestellt hat, ja, also das ist wirklich auch eine Kunst, das hat er gut gemacht.
Übrigens habe ich noch ein tolles Stilmittel von ihm entdeckt. Wenn man nicht mehr weiter weiß, macht man einfach 4 zu 3. Er hat dieses Bildformat seitlich geändert bei Bambi Thug, bei JJ, bei Goldilocks und zum Teil auch bei Theo Evan. Also das macht fast alle seine Choreos tatsächlich auch noch aus. Offenbar macht das Auftritte eben filmisch, offenbar macht das Auftritte besonders. Aber Erika Wiegmann hat das nicht nötig gehabt. Platz 11 für Erika Wiegmann aus Finnland beim diesjährigen ESC und Platz 2 für Yuval Raphael aus Israel mit New Day Will Rise. Jetzt gibt es da ja von einigen Seiten zumindest Fragen, wie dieses doch recht hohe Ergebnis aus dem Televoting zustande kommt und ob das wirklich alles nur mit dem Song zu tun hat. 297 Televoting-Punkte hat Israel gekriegt, das waren die meisten aus dem Televoting im diesjährigen ESC-Finale und das hat auch sogar einige EU-Parlamentarier bewegt, einen Brief mit Forderungen an die EBU zu schreiben, die den ESC ja verantwortet. Darüber sprechen wir jetzt mit Katrin Schmidt vom Punkt.eu, dem Europa-Podcast. Den hört ihr unter anderem in der ARD-Audiothek. Und sie selbst hört ihr jetzt direkt hier. Hallo Katrin nach Brüssel.
Hallo Marcel, grüß dich nach Hamburg.
Dieser Brief an die EBU, der ist ja öffentlich. Was steht da drin?
Ja, also in der Tat, es ist ein offener Brief. Es soll ihn auch jeder lesen, geschrieben von so ein Dutzend EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich sag mal, auf einen Punkt gebracht, sie kritisieren, es gäbe zu wenig Transparenz und wahrscheinlich politische Einflussnahme, zumindest jetzt beim diesjährigen ESC. Und das heißt, sie führen das so ein bisschen aus und fordern nun eben einen ganzen Katalog von Dingen, der jetzt zu tun sei. Einmal, um ein bisschen Aufklärung oder ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen bei dem jetzt vergangenen ESC, aber eben auch nach vorne gerichtet, was sollte man also tun, um irgendwie die Lage und die Transparenz zu verbessern.
Und Sie beziehen sich ja auch auf einige Fernsehsender und Stationen, die schon sowas Ähnliches auch gefordert haben. Wer hat diesen Brief denn verpasst? Also was sind das für Leute? Sind das viele? Sind das wenige? Kann man die ernst nehmen?
Naja, man muss sie natürlich ernst nehmen, klar. Es ist, ich sag mal, viele, ja, ist relativ. Also wie gesagt, 13 Abgeordnete sind es ganz genau. Das sind jetzt im Vergleich nicht viele, wenn man sagt, 720 Abgeordnete hat das Europäische Parlament. Und es sind ja vor allem aus den Reihen der Grünen, Linken, Liberalen, kein deutscher Abgeordnete, keine deutsche Abgeordnete dabei. Ich sag mal so, ich hatte die Namen vorher noch nicht gehört. Das muss jetzt auch nicht immer was heißen. Man kennt natürlich auch nicht aus jedem Land jetzt alle Abgeordneten. Aber jetzt mal, wenn ich das so sagen darf, sie sind jetzt auch noch nicht größer in Erscheinung getreten, dass man da jetzt schon aufmerksam geworden wäre auf diese Person. Insofern keine Berühmtheiten hier im politischen Straßburger, politischen Brüssel. Dennoch, du hast es ja gerade schon gesagt, natürlich, ich finde, man muss das schon ernst nehmen, vor allem die EBU muss es ernst nehmen, weil sie ja nun eine Kritik formulieren, die sehr in Linie ist mit dem, was schon mehrere öffentlich-rechtliche Rundfunksender gesagt haben. Also ganz speziell hier auch in Belgien, da habe ich die Diskussion am meisten mitbekommen, aber auch Spanien, Irland, Norwegen, Finnland, Slowenien, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein paar vergessen. Da kam ja auch viel Kritik, mangelnde Transparenz. Wie sind denn vor allem die Stimmen da für die israelische Künstlerin zusammengekommen? Das hat ja viele bewegt. Und insofern kommt da jetzt aus einigen Richtungen Kritik an die EBU, mit der sie sich sicher auseinandersetzen muss, ja.
Die EBU hat ja auch schon so ein bisschen was gesagt, da kommen wir gleich zu. Mich würde mal interessieren, ist das gängige Praxis eigentlich, dass sich Abgeordnete auch so fraktionsübergreifend für solche Briefe zusammentun?
Ja, es ist passiert immer mal wieder. Also meistens wird es gemacht, um auf die EU-Kommission Druck auszuüben bei irgendwelchen Themen. Also ich sag mal ein Beispiel, es gab jetzt vor kurzem auch wieder einen Brief von 26 EU-Abgeordneten, also sie nennen das immer Brandbrief, die EU-Kommission müsse endlich handeln und da geht es darum, gar keine Gelder mehr an Ungarn beispielsweise auszuzahlen über diese alljährlichen oder die regelmäßigen Förderzahlungen, die es natürlich gibt an alle Länder. Das solle man komplett einfrieren, weil ja nun Ungarn ständig eigentlich gegen europäische Werte verstößt und da geht es jetzt ganz speziell, das bewegt hier gerade sehr, sehr viele, geht es darum, dass ja Viktor Orban eigentlich auch versucht hat, die Pride, die jetzt am Wochenende stattfindet in Budapest, zu verbieten. Die Stadt wird sich darüber hinwegsetzen, aber es ist im Prinzip dann illegal, wenn man da mitläuft und es drohen Strafen. Also das war jetzt wieder mal so ein Punkt, da haben auch einige Abgeordnete quasi sich zusammengetan. Aber es passiert immer wieder. Heißt aber nicht, dass das auch immer eine Folge hätte.
Genau, das wäre meine nächste Frage. Also bringt das politisch etwas oder bringt es im Prinzip nur Presse erstmal?
Es bringt Aufmerksamkeit, ne? Und das ist ja erstmal immer gut überhaupt, ob man danach eine politische Folge sieht oder ob es einfach eine gesellschaftliche Diskussion nochmal befeuert oder eine mediale Diskussion, das ist das, was die Leute dann wollen, wenn sie diese Briefe schreiben und wie gesagt, das hat jetzt ja hier auch wieder gut funktioniert, also in Belgien vielleicht einfach, um das Beispiel nochmal zu nennen, ne? Weil es hier auch so eklatant war, hat man das schon auch aufgenommen, diesen Brief der Abgeordneten, gerade eben weil auch der belgische öffentliche Rundfunk, VRT, eben kurz zuvor genau das Gleiche geäußert hat und hat gesagt, das ist doch Wahnsinn. Bei uns in Belgien haben knapp 700.000 Leute überhaupt diese Show gesehen, aber es wurde 200.000 Mal abgestimmt. Also im Verhältnis wahnsinnig viele. Und gerade wenn Sie es vergleichen mit, Belgien ist im Halbfinale ausgeschieden, da haben noch 900.000 Leute im Land die Show gesehen, aber viel weniger irgendwas gewotet und beim Finale haben weniger zugeguckt. Aber 10-mal so viele Stimmen wurden irgendwie abgegeben. Und ja, die Höchstpunktzahl ging ja auch in Belgien an die israelische Künstlerin. Und das war ein ganz großer Kontrast zur Fachjury und zu dem, was hier vorher abgestimmt wurde. Also da sagte man, irgendwas ist doch hier, da müssen wir nochmal reingucken. Und deswegen, hier war es eine Riesendiskussion, deswegen kam der Brief auch gut an, sage ich mal in Anführungszeichen. Also wurde zumindest aufmerksam gelesen. Damit haben die 12, 13 Politiker wahrscheinlich erstmal das erreicht, was sie wollten, ja.
Ja, Belgien war auch im ersten Halbfinale, also in dem Israel nicht aufgetreten ist. Da waren dann die voting Zahlen wirklich deutlich niedriger. Ja. Es gab von der EBU sogar schon vor diesem Brüsseler Brief einen eigenen Brief, und zwar von ESC-Direktor Martin Green, in dem man nochmal auf die Sicherheit des Votings verweist, auf die langjährige Erfahrung von dem Voting-Dienstleister Once und dass eben alles korrekt abgelaufen sei. Allerdings will man jetzt auch diskutieren, wie zum Beispiel mit Werbung für ESC-Acts umgegangen werden soll. Und auch, dass man 20 Mal von einem Gerät aus abstimmen darf, soll mal besprochen werden. Diese Regel habe ich nie verstanden. Wie gesagt, das wurde alles schon vor dem Brief aus Brüssel bekannt gegeben. Aber das Schöne ist, der ESC ist auch abseits davon ganz offensichtlich Thema in der Europäischen Union. Da habt ihr auch in eurem Podcast im Mai drüber gesprochen. Den verlinke ich auch nochmal unter dieser Folge. Woran merkt man das, dass der ESC in Brüssel doch auch irgendwie Thema ist?
Also man hat es, würde ich sagen, die letzten beiden Male gemerkt, hauptsächlich an der Diskussion um die Flaggen und die Fahnen, die gezeigt werden dürfen, weil da hat wirklich die EBU die EU-Institutionen auf die Palme gebracht. Zumindest letztes Jahr 2024 in Schweden, ein EU-Mitgliedsland, da waren die EU-Fahnen nicht zugelassen. Die wurde zwar nicht explizit ausgeschlossen, aber sie war eben nicht in dem Bouquet von erlaubten Fahnen. Insofern war man da echt auch also entzürnt, sei mal das. Also vorher hat man sich wirklich auch versucht, da gar nicht so groß einzumischen, weil EBU und EU sind ja nun, gehören ja nicht zusammen und deswegen war eigentlich immer Zurückhaltung da. Bloß diese Nummer hat hier sehr, sehr viel Kritik auf den Plan gerufen innerhalb der EU in Schweden und dann konnte man sagen, gab es jetzt schon Aufatmen mehr oder weniger, als nun im Nicht-EU-Mitgliedsland Schweiz die EU-Fahne wieder erlaubt war, weil man das Ganze ja wieder anders geregelt hatte und so. Da war sie dann wieder mit inkludiert sozusagen, zumindest im Publikum. Und das hat hier für Schmunzeln gesorgt und da wurden hier auch so die Sprecher der Kommission gefragt und die haben dann gesagt, ja, ja, wir sind very happy, dass wir jetzt dann wieder viele Fahnen mit den 12 Sternen sehen werden und hoffen auch, dass es einen EU-Gewinner geben wird. So, ist ja eingetreten. Insofern, gut. Also, schmale Kommentare, man versucht die Sachen nicht zu sehr zu vermixen, aber will natürlich schon auch Sorge tragen, hier auch in Brüssel, dass das wirklich auch als großes paneuropäisches Event wahrgenommen wird und da sind natürlich dann auch die Linien zum europäischen Projekt mehr oder weniger.
Das fand ich übrigens total interessant, dass man sich wirklich, ich sag mal, so weit aus dem Fenster lehnt, dass man sagt, wir wünschen uns einen EU-Gewinner. Das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denken würde beim ESC, aber ja, okay. Okay,
ja, dann. Oder ich sag mal so ein bisschen so nach dem Motto, wir drücken dann den EU-Kandidaten die Däumchen. Also die Sprecherin musste irgendwas sagen. Ja. Sie war so ein bisschen auch verloren im Posten, weil alle sagen, was ist denn jetzt und so. Und man möchte sich aber eigentlich vornehm zurückhalten.
Und trotzdem, obwohl EU und ESC ja grundverschiedene Dinge sind, gab es ja mal direkte Berührungspunkte.
Ja, die gab es. Also man kann zumindest auch sagen, so mit den 1950er Jahren haben sich beide Dinge ein Stück weit entwickelt und zwar auch ein Stück weit parallel und waren noch enger zusammen, sowohl der Eurovision Song Contest als auch die Grundzüge, sage ich mal, der europäischen Organisationen. Man hat das ein bisschen aligned gesehen, auch wenn es natürlich unterschiedliche Veranstalter in Anführungszeichen waren. Aber das ging dann doch schon so weit, dass zum Beispiel noch bis in die 90er die EU auch Halbzeitpausen mitgesponsert hat, also die Pausenauftritte und ein bisschen auch Werbung gemacht hat für die europäische Idee. Das bietet sich ja eigentlich auch total an. Und dann war es aber vor allem die EBU, die ein bisschen darauf drängte, noch unpolitischer werden zu wollen und auch diese Verbindung gar nicht mehr haben wollte. Also inzwischen ist es so, die EU hat da finanziell überhaupt nichts drin. Sie ist zwar mit der EBU über so ein paar Projekte finanziell verbunden, die haben aber nichts mit dem ESC zu tun. Das nur so nochmal zur ganz Klarheit. Und man trennt das jetzt wirklich. Trotzdem, wir haben uns auch für den Podcast, für die Podcast-Folge hier, für den Europa-Podcast umgehört bei vielen EU-Politikern, vor allem auch bei den deutschen Vertretern, die sagen, ja, und trotzdem gibt es irgendwie so einen ESC-Effekt auch für die EU oder sie hoffen zumindest drauf, weil die sagen, es ist einfach die größte paneuropäische Veranstaltung. Es ist auch, und das darf man nicht übersehen, natürlich ein Event, wo alle Europäerinnen und Europäer und noch ein paar andere, okay, wenn Australien dabei ist, gleichzeitig für die gleichen Menschen, für die gleichen Kandidaten abstimmen. Und sowas könnte eigentlich auch einen Trainingseffekt haben, dass man sagt, bei anderen Wahlen, zum Beispiel in Europawahlen, in diesem großen Kontext der EU, ist man dann vielleicht auch motivierter oder hat das auch schon mal gemacht und es kommt vielleicht so ein Spirit, der sich auch überträgt. Also sag mal so, es kann zumindest nicht schaden.
Ja, seit Ende der 90er gibt es ja Televoting beim ESC. Ich weiß nicht, ob das den Europawahlen wirklich so wahnsinnig viel geholfen hat. Aber es ist schon interessant, dass man das doch so in Beziehung setzt.
Ja, es ist auf jeden Fall, es fördert das europäische Identitätsgefühl ganz, ganz sicher. Ne? Und das kann nicht schlecht sein, eigentlich auch für die EU, wo man jetzt streiten kann, wie groß dann am Ende wirklich der große Effekt ist.
Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Katrin Schmidt von Punkt.eu, dem Europa-Podcast. Den gibt's übrigens jede Woche neu, immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Ciao, danke dir. Grüße nach Brüssel.
Danke dir. Bis bald. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky. My colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone who cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by. But we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mes couleurs dans le gris, l'amour se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer.
Das war der Song, um den es ja auch dieses Jahr, auch jetzt noch so viele Diskussionen gibt. New Day Will Rise, der israelische Titel von Yuval Rafael aus Basel. Und jetzt haben wir noch ein bisschen was Trauriges.
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
In unserer Rubrik, in der wir über Songs reden, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und hier wolltest du, Thomas, über eine Band sprechen, beziehungsweise über eine Sängerin.
Ja, es geht um eine Vorentscheidungskünstlerin. Sie ist Teil eines Duos und sie ist bereits im März verstorben. Und ich finde, im März hatten wir ja andere Prioritäten und konnten das Thema nicht so richtig beachten, weil wir da tatsächlich so viel im Tagesgeschäft drin waren. Aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, nochmal an Anna R. von Rosenstolz zu erinnern. Rosenstolz hat 1998 an einer legendären Vorentscheidung in Bremen teilgenommen, wo Gildo Horn am Ende mit großer Mehrheit im Televoting gewonnen hat. Und Rosenstolz wurde Zweiter. Mit 10%. Klarer Zweiter. Und ich habe die beiden in Bremen auch interviewt. Ich erinnere mich daran. Und für mich war das eigentlich klar, dass die nicht gewinnen können gegen diese Medienkampagne damals, Gildo Horn und Bild-Zeitung. Das war den beiden aber gar nicht so bewusst, ist mir klar geworden. Die haben sich schon sehr viel da ausgerechnet. Und sie hatten damals gerade ihr erstes Album rausgebracht. Die waren 10 Jahre vorher schon gerade in der queeren Szene sehr bekannt und hatten Die Schlampen sind müde rausgebracht und waren dann tatsächlich so in der engeren Szene so bekannt. Und man muss wirklich sagen, ich glaube, oft wird davon gesprochen, ist der ESC ein Sprungbrett für Leute. Und für Rosenstolz war es, glaube ich, schon der Bekanntheitskatalysator, der sie so in die Popwelt, in den Mainstream reingewirbelt hat. Denn die 10 Jahre danach waren ja unbeschreiblich erfolgreich. War immer umstritten. Es gab immer Leute, die mochten das überhaupt nicht. Hat so polarisiert. Aber es gab halt auch, ja, gnadenlose Fans von all dieser melancholisch, traurig, lustig, versaut, queeren Popmusik von Rosenstolz. Ich fand viele Songs auch ganz fantastisch und irgendwie stelle ich mir mal vor, was wäre denn, wenn Gildo Horn nicht gewesen wäre und wir mit Herzensschöner ins Rennen gegangen wären.
Ist für dich Herzensschöner so ein Evergreen? Weil, also selbst bei Rosenstolz würden mir jetzt andere Lieder einfallen, die ich auch von der Band kenne, aber Herzensschöner fällt da für mich immer so ein bisschen herunter.
Ja, ich war ehrlicherweise damals ein bisschen enttäuscht, dass sie mit einer Ballade ins Rennen gegangen sind, weil ich die dynamischen Sachen viel besser von denen finde. Und ja, ich muss auch ehrlicher, also 1998, das ist ja mein Lieblings-ESC, ich finde den musikalisch auch so interessant. Ich glaube, dass sie nicht auf gar keinen Fall erfolgreicher gewesen wären als Gildo Horn. Wahrscheinlich wären sie auch ziemlich weit hinten gelandet. Aber in meinem Herzen war ich immer dabei und der damalige Chef vom ESC, das war Dr. Jürgen Meyer-Bär, der hat für sich auch immer in Anspruch genommen, verantwortlich gewesen zu sein für ihren späteren Erfolg, weil er ihnen eben da diese Plattform gegeben hat. Damals hatte diese Vorentscheidung ja unglaublich viele Zuschauer. Dadurch sind sie wirklich bekannt geworden. Das war der Anfang Mainstream für Rosenstolz, der Anfang für Anna R. Und jetzt hören wir ihren fantastischen, ja, oder ihren doch sehr ja, melancholischen, passt auch zum Thema Song, Herzensschöner. Zweiter Platz bei der Vorentscheidung 1998 in Bremen.
So ist es. Mit 55 Jahren ist sie gestorben. Wir denken so nochmal an sie und an Rosenstolz. Wir hören uns wieder am 26. Juli zu ESC Update. Das ist dann unsere nächste Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Hier sind Rosenstolz mit Herzensschöner. Tschüss.
Tschüss.
Als ich eines Tages dachte, dass ich verloren bin, begraben. Staubtes Leben in meiner Seele Eis und ich begann zu glauben, ein Feuersturm wäre heiß. Mach's gut, mein Herzensschöner, nun lasse ich dich ziehen. Vergiss, was ich gewollt hab, Scherben können blühen. Mach's gut, mein kühles Feuer, und lass mich weiter frieren. Wer weiß, im nächsten Leben werd ich dich nicht verlieren. Was mich das Leben weiter frieren. Wer weiß, im nächsten